Vielleicht, wenn ihr öfter hier seid, habt ihr es bestimmt schon gemerkt. Wir sind in einer neuen Serie gelandet. Der Jakobusbrief, der befindet sich in der Bibel, im hinteren Teil im Neuen Testament. Und das Thema geht halt so in die Richtung authentisch, praktisch, klug. Hätte eigentlich auch der Jonasbrief heißen können, oder? Passt doch. Genau. Ihr Lieben, die Stimmung lasst uns oben halten. Ja, auch wenn die Witze vielleicht nicht besser werden, ja. Aber ihr könnt trotzdem unterstützen. Ich habe mal einmal den Fehler gemacht. Ich habe meinen Leuten vorher gesagt in der Gebetszeit, hey, unterstützt, lasst uns gegenseitig unterstützen. Ja? Beim Lobpreis hebt auch mal gerne eure Hände, so, ne, als Zeichen, ihr seid dabei. Und wenn der Pastor in der Predigt einen schlechten Witz macht, dann lacht einfach mit. Und dann habe ich einen richtig schlechten Witz gemacht, wo noch nicht mal jemand gecheckt hat, dass das überhaupt ein Witz ist. Und dann meinte ich halt so am Ende, als halt keiner was gesagt hat, so Spaß. Und dann meine Band fängt auf einmal so, aha. Also lasst uns das vielleicht bitte heute nicht so machen, aber ihr dürft gerne, wenn euch was gefällt, mitlachen und so weiter. Einfach mit dabei sein, ja. Lasst uns gemeinsam predigen, ansonsten muss ich jemand nach vorne rufen, der dann weitermacht, okay. Super, ihr Lieben, ich will starten in diese Serie rein und zwar mit einer Geschichte. Und zwar, ihr müsst wissen, ich liebe es, mich bei so sportlichen Wettkämpfen mit anderen zu messen. Okay, so, ich bin so richtig ehrgeizig, also wir sollten vielleicht niemals Fußball spielen oder Volleyball oder sonst was spielen gehen, weil irgendwie kippt dann bei mir so ein Schalter um, ja, und dann gibt's nicht mehr, ey, dabei sein ist alles, sondern dann geht's nur noch nach vorne und dann Hauptsache Sieg, ja. Und ich liebe es so besonders bei so sportlichen Sachen, weil für mich ist es dann immer so ein Punkt, ich will mich testen auch, wo stehe ich, ja. Wie weit bin ich vorangekommen? Wie weit hat sich mein Training ausgebreitet und so weiter? Und diese Erfahrung, dass ich daran auch vielleicht wachsen darf, musste ich dann ganz schmerzhaft erfahren. Und zwar, ich bin ja Boxer und als ich damals noch bei den Amateuren geboxt habe, da war es so, ich habe mich beim Training verletzt und dann durfte ich 2 Wochen nicht mehr kämpfen. Und habe ich 2 weitere Wochen Pause gemacht. Und insgesamt halt 4 Wochen nicht trainiert. Und nach 4 Wochen rief mich dann mein Trainer an. Aber nicht zu fragen, wie es mir geht, sondern er wollte mich fragen, ob ich Bock habe, an der Norddeutschen Meisterschaft am kommenden Wochenende teilzunehmen. Und ohne großartig nachzudenken, habe ich direkt zugesagt. Ja? Also bin ich 5 Wochen später, ohne richtig trainiert zu haben, ohne mich richtig vorbereitet zu haben, in die Norddeutsche Meisterschaft beim Boxen gefahren, wo sich die besten Leute aus ganz Norddeutschland gegeneinander messen und testen wollten. Also was soll da schon schief gehen? Ja, da kann auch gar nichts schief gehen, oder? Ja gut, ich kam also an, hatte auch so meine Nervosität nicht richtig unter Kontrolle damals, weil ich wusste, okay, ich habe jetzt 5 Wochen nicht trainiert, das sind so richtige Atzen, ja, also die haben es richtig drauf, die haben trainiert, die sind heiß, die wollen den Titel haben und ich komme da halt hin, 5 Wochen nichts gemacht, denk so, ich bin es, ja, und wollte einfach mal gucken, wo ich bin. Das heißt, ich komplett nervös, gehe gerade in den Ring rein, merk schon, ich kann nicht mehr. Ja, ich war schon vor dem Kampf extrem fertig, weil ich einfach so angespannt war. Ja, schon voll geschwitzt wie sonst was, als wenn ich einen halben Marathon gelaufen bin. Mein Gegner dachte auch so, hat er sich schon draußen geboxt, oder? Und dann bin ich in diesen Kampf drinne. Und nach der 2. Runde kam ich so komplett verzweifelt zu meinem Trainer und wollte eigentlich Mitleid haben, konnte mich gerade noch so aus den Beinen halten und sagte, ich kann nicht mehr. Mein Trainer sagte so, sag mal, was ist los mit dir? Und hat mich wieder zurück in den Ring geschubst. Ja? Der Kampf war auf 3x3 Minuten angesetzt. Das heißt, ich musste dann noch 1 Runde boxen. Der Kampf war vorbei und ich habe knapp nach Punkten verloren. Und musste so meine erste Karriereniederlage bei den Amateuren einstecken. Und wisst ihr, dieser Kampf hat mich dann richtig sauer gemacht. Und ich fing an, anderen die Schuld dafür zu geben, dass ich verloren habe. Ich habe angefangen, den Punktrichtern, die diesen Kampf gewertet hatten, dafür Schuld zu geben, dass ich verloren habe. Weil sie meines Erachtens nicht richtig hingeguckt haben. Ja? Also ich fand mich schon besser. Und ich war ja drin, deshalb ne, musste ich das ja auch gemerkt haben. Und danach, als das nicht so richtig zog, ja, habe ich angefangen, meinem Trainer die Schuld zu geben. Weil mein Trainer war in der Vorbereitung nicht in meiner Umkleide mit dabei. Und dann habe ich gesagt, ey, wärst du dabei gewesen, hättest du mich vernünftig warm gemacht, dann hätten wir es geschafft. Und irgendwie suchte ich überall so Punkte, wo ich alles und jeden versucht habe, die Schuld dafür zu geben, dass ich verloren habe. Und es ist sogar so frustrierend gewesen, dass ich erstmal mit Boxen aufgehört habe nach dieser Niederlage, weil ich darauf nicht klar kam. Irgendwas hat diese Niederlage so krass in mir ausgelöst. Und ich wollte sogar gar nicht mehr mit diesem Sport anfangen. Ich wollte gar nicht mehr weiter boxen, obwohl ich es so sehr liebe. Wollte einfach aufhören. Wisst ihr, es hat 6 Monate gedauert, circa, bis ich dann doch wieder angefangen habe. Aber es hätte auch anders sein können, weil ich eigentlich fest davon entschlossen war, mit dem Boxen aufzuhören und gar nicht mehr weiterzumachen. Wisst ihr, und warum ich euch das erzähle, ist folgendermaßen. Ich habe häufig das Gefühl, in unserem Leben ist es ähnlich. Unser Glaube wird teilweise richtig hart auf die Probe gestellt, sodass es sich anfühlt, als wenn wir von Niederlage zu Niederlage gehen. Ja? Dass da richtig wie uns sowas wegklatscht und herausfordert. Und dann kann es sein, je nachdem, wie du damit umgehst, mit diesen Niederlagen, mit diesen Herausforderungen, dass du dich vielleicht sogar von Gott abwendest, in den Rücken kehrst. Wisst ihr, was dann passiert, wenn wir uns von Gott abwenden, sagen, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben? Dass wir auch das ewige Leben, also unsere Ewigkeit, unsere Rettung verlieren und dann nicht mehr quasi in den Himmel kommen. Das kann passieren, wenn wir sagen, Gott, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Und damit das Ganze nicht passiert, habe ich euch heute eine Predigt mitgebracht mit dem Titel, einen Moment, wie reagiere ich richtig auf Herausforderungen? Wie reagiere ich richtig auf Herausforderungen? Seid ihr noch dabei, Freunde? Ey, Freunde, jetzt klingt es ein bisschen alles so, ne? Oh krass, okay, das wird richtig hart und so, aber nachher dürfen wir uns freuen, ja? Okay, also wie reagiere ich richtig auf Herausforderungen? Also ihr merkt schon im Satz, es gibt anscheinend ein richtig und ein falsch, okay? Und ich habe euch, um dieses Thema zu beschreiben, genau einen Punkt heute mitgebracht. Ein Punkt, um alles auf den Punkt zu bringen, okay? Super. Ein Punkt mitgebracht, wo ich dir helfen will, dass dein Glaube von Anfang bis zum Ende einfach nur noch stärker wird. Und dass wir Jesus nicht irgendwann in den Rücken kehren, sondern dass wir durch jede Herausforderung mit Jesus gemeinsam mit Erfolg durchlaufen können und durchgehen können. Und sogar vielleicht sogar noch im Glauben da wachsen können in diesen Situationen. Ja? Und vielleicht denkst du jetzt so, ja, aber für mich ist das Thema nicht so relevant, weil ich bin gesettet. Ich bin richtig tief im Glauben drin. Da kann nichts passieren, was mich von Jesus wegbringt, oder? Kennst du solche Gedanken? Das Problem ist, leider sieht die Praxis häufig anders aus. Ich erlebe das in meinen jungen Jahren als Pastor leider zu oft, dass Leute, die sagen, nee, mir passiert sowas nicht, doch irgendwie vom Glauben abfallen. Ich mache euch mal ein Beispiel. Als ich konfirmiert wurde, das ist schon einige Jahre her, war es so, dass wir 12 Leute in diesem Konfikurs waren. Okay, konfirmiert ist so, was für Jugendweihe, nur christlich, ja, da oder... Vielleicht, wie nennt es die Katholik nochmal, Firmung? Ja, sowas wie, so ungefähr, dass ihr wisst, worüber wir reden gerade. Ja? Und wir waren 12 Leute und ich war der einzige Nicht-Christ in dieser Gruppe. Ich habe mich erst dort in dieser Zeit für Jesus entschieden und die anderen 11, die waren so richtige Glaubensvorbilder. Die waren so richtig, die sind christlich aufgewachsen, die kannten die Bibel gefühlt auswendig, die sind richtig vorangegangen. Immer wenn ich Fragen hatte, haben sie mir diese Fragen beantwortet. Also du hast richtig gemerkt, da ist eine lebendige Beziehung zu Jesus dabei. Und von uns 12 insgesamt sind heute maximal nur noch 3 bis 4 im Glauben. Und ja, die Reaktion ist leider was häufig passiert. Wo sind denn die Leute, mit denen wir vielleicht hier angefangen haben? Vielleicht in andere Kirchen, vielleicht sind sie auch nicht mehr im Glauben. Laut Statistiken in den USA sagt man, wenn Schüler mit der Schule aufhören, in die Uni gehen und so weiter, dann gehen bis zu 75% verlassen die Kirche oder fallen vom Glauben ab. 75%. Ja, das heißt, es ist eher ein Riesenteil, wo Leute vom Glauben auch wieder abfallen. Und ein Grund, den ich dafür häufig sehe, ist, dass Lebenskrisen kommen in das Leben von den Menschen. Sie nicht richtig damit umgehen können und auf einmal alles und jeden Schuld dafür geben. Sich vielleicht sogar Gott die Schuld dafür geben, von Gott abwenden, den Rücken kehren und dann so Aussagen treffen wie, Gott, warum passiert mir das? Warum lässt du dieses Leid in mein Leben zu, obwohl du doch siehst, wie schlecht es mir geht? Oder? Kennst du sowas oder ähnliches, solche Aussagen? Wo wir dann Gott die Schuld darüber geben, was in unserem Leben nicht, was alles in unserem Leben schiefläuft, was nicht Gutes da passiert und ihn dann dafür verurteilen und sagen, nee, mit dir will ich nichts zu tun haben. Du siehst, wie es mir geht und dann änderst du nichts daran. Und damit genau das nicht passiert, sondern wir lernen, gut damit umzugehen und richtig damit umzugehen. Dafür schauen wir heute in die Bibel. Ich finde immer, die besten Antworten auf unsere Fragen gibt es in der Bibel, oder? Und wir haben schon gesagt, wir gucken in den Jakobusbrief. Der Jakobusbrief, der wurde von Jakobus geschrieben. Macht voll Sinn. Ja, genau. Also wenn ihr heute einen Nugget mitnehmt, ja, dann Jakobusbrief von Jakobus. Und Jakobusbrief, ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht wusstet, Jakobus ist der Halbbruder von Jesus. Ja, also weil Gott war ja sein Vater und Jakobus ist dann mit Josef und Maria dann noch entstanden, alles klar. Okay, also der Halbbruder von Jesus und der hat diesen Brief geschrieben und verfasst und das einer der Kernthemen ist eigentlich, wie sich unser Glaube im Alltag zeigt. oder zeigen sollte, besser gesagt. Und genau in den ersten Kapiteln, also in Jakobus 1, können wir lesen, wie wir mit Herausforderungen umgehen sollen. Und da schreibt Jakobus in Jakobus 1, Vers 2, liebe Brüder und Schwestern, heißt es hier, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Eine freut sich. Der Rest vielleicht nachher auch. Also, er beschreibt hier, betrachtet es als Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder auf die unterschiedlichste Art und Weise hart auf die Probe gestellt wird. Also es wird passieren. Jeder von uns wird es erleben in seinem Leben, dass sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Auf unterschiedlichste Art und Weise, sieht nicht immer gleich aus. Und darüber sollen wir uns freuen. Und deshalb ist auch mein Punkt, den ich mitgebracht habe, ich reagiere mit Freude. Ich reagiere mit Freude. Ja? Geil. Theorie und Praxis, ne? Weil, wenn wir mal ehrlich sind, dann freue ich mich nicht so darüber, wenn ich in Krisenzeit meines Lebens bin. Ja? Vielleicht kennt ihr das, dann kommen ganz andere Emotionen in mir hoch. Ganz andere Sachen, die ich eigentlich gar nicht so zeigen möchte. Aber ey, wenn ich in Krisensituationen bin, kurz vorm Verzweifeln bin, dann fühlt es sich nicht so tutti frutti an, alles ist super in meinem Leben. Dann fühlt es sich häufig anders an, oder? Und genau da ist das Problem. Genau da ist das nächste Problem, weil wenn wir eine Herausforderung in unserem Leben haben, dann ist es erstmal nur ein Problem. Und je nachdem, wie wir jetzt damit umgehen, kann es auch ganz schnell zu einem zweiten Problem führen. Okay, wie meine ich das? Die Herausforderung kommt, ein Problem. Und wie ich darauf reagiere, kann entweder helfen oder in einem zweiten Problem enden. Ich nehme euch ganz kurz mit rein in eine Geschichte von mir und Julia. Und zwar vor einiger Zeit, ist jetzt schon ein bisschen her, hat Julia bei sich in der alten Gemeinde gepredigt, also noch der, bevor wir nach hier gekommen sind. Ne? Und da hat sie dann gepredigt und sie war super vorbereitet. Sie hatte die Predigt schon lange vorher fertig, was bei uns zwei echt selten ist, weil wir die meisten selbst in der Nacht vorher fertig haben und so. Und die Predigt war richtig gut, die hat richtig reingeknallt. Also eigentlich alles top. Und am Ende des Gottesdienstes fiel ihr auf, dass ihr Schlüsselbund fehlt, den sie noch vorher am Platz liegen hatte. Mit allen Schlüsseln für zu Hause, für die Gemeinde und für die Arbeit, die sie noch hatte. Alle Schlüssel waren auf einmal weg. Und auf einmal fing sie an zu suchen mit dem ganzen Team, in der ganzen Kirche so, wo kann der Schlüssel sein, aber sie haben nichts gefunden. Der war weg. Dann haben sie E-Mails geschrieben, haben Leiter angerufen. Hauptsache, dass dieser Schlüssel irgendwie wieder auftaucht. Und es ist nichts passiert. Irgendwann nach ein paar Stunden Suchen rief sie mich an. Und auch ich bin nochmal durch die ganze Kirche langgelaufen und habe geguckt, wo ist denn dieser Schlüssel jetzt? Und ich konnte nichts finden. Und das Problem dabei war, je länger wir uns damit auseinandersetzten, dass dieser Schlüssel weg ist, ja, und was für Konsequenzen das haben kann, desto mehr kam so das zweite Problem zum Vorschein. Und das waren unsere negativen Emotionen und Gedanken, die sich da festgesetzt haben. Weil auf einmal bemerkten wir, oh, Julia war ja damals noch gar nicht haftpflichtversichert. Also, holt euch eine Haftpflichtversicherung, Freunde. Kleine Werbung. Haben wir einen Versicherungsmakler? Wir haben gemerkt, die waren nicht haftpflichtversichert. Und das Ding ist, wir mussten dafür unterschreiben, dass wir für Schäden aufkommen. Ja? Und Julia hatte mehrere Spezialschlüssel auch da dran, an diesen Schlüsselbund. Und wir wussten, wenn die wegkommen, dann müssen mehrere Türen auch ersetzt werden. Besonders wenn er in der Kirche weggekommen ist, dann war so ein Schlüsselband drin, wo der Name der Kirche auch drauf stand. Deshalb, ey, das musste ersetzt werden. Und wir haben so hochgerechnet und dachten so, oh nee, das sind ja mehrere tausend Euro. Und dachten wir, hey, wo sollen wir die denn herbekommen? Wir sind beide Studenten. Und dann haben wir weiter überlegt und weiter uns da reingesteigert und immer weiter in diese Negativität rein. Oh, an mehrere tausend Euro. Wir waren damals noch nicht verheiratet, hat geheißen, wir können nicht heiraten, also nicht feiern, keine große Feier machen. Ja? Und dann haben wir weitergesponnen und gesagt, ey, wenn wir jetzt keine Feier machen können, mehrere tausend Euro, okay, wir können heiraten, aber dann gehen wir ja mit ein paar tausend Euro minus in die Ehe, also voll verschuldet rein. Und wir haben immer weiter gesponnen und immer weiter und immer wurde es immer negativer. Ja? Und irgendwann am Ende des Abends, wo wir schon wirklich verzweifelt waren, wo eigentlich nur ein Problem da war, der Schlüssel war weg, kamen irgendwann 10 weitere Probleme hinzu, die wir uns selbst gemacht haben. Fingen wir einfach verzweifelt an zu beten und sagten, nein, wir können aus eigener Kraft nichts mehr tun. Wir haben gebetet, am nächsten Tag kriegte Julia direkt einen Anruf. Eine Leiterin hat aus Versehen den Schlüssel eingesteckt, weil ihrer ähnlich aussah und der Schlüssel war wieder da. Also ganz ehrlich, Hätten wir mal direkt uns entspannt und gebetet, dann glaube ich, wäre uns einiger Stress erspart geblieben. Und wisst ihr, es gibt so viele Situationen in unserem Leben immer wieder, daran können wir menschlich betrachtet nichts mehr ändern. Ja? Deshalb lasst uns die Situation nicht noch schlimmer machen, als sie ohnehin schon sind. Wir können an manchen Situationen menschlich betrachtet nichts mehr ändern. Wir können es nur noch schlimmer machen, indem wir uns da reinsteigern. Wir sollten vielmehr mit Freude darauf reagieren. Nicht, weil wir leidgeil sind und darauf stehen, dass mal schwere Zeiten in unser Leben kommen, sondern weil wir einen Gott haben, dem alles möglich ist. Freunde, wisst ihr, warum wir uns in schweren Zeiten darüber freuen können? Weil wir einen Gott haben, dem alles möglich ist. Wenn du Rettung brauchst, dann darfst du dich doch über den Retter freuen, oder? Das ist der Punkt dabei. Und in solchen schweren Zeiten zeigt sich unser Vertrauen zu Gott. Und wenn wir wirklich glauben, wenn wir es wirklich verstanden haben, dass ihm alles möglich ist, dass er allmächtig ist, dass für ihn nichts unmöglich ist, ja? Warum machen wir uns dann so einen Stress? Warum machen wir uns denn so einen Stress in diesen herausfordernden Zeiten? Und es ist mega wichtig, dass wir nicht erst lernen, damit umzugehen, wenn schon alles zu spät ist. Weil häufig ist es so, wenn wir in herausfordernden Zeiten stecken, dann kommen nur die Emotionen hoch, nur die Gefühle hoch, die tief in uns drinstecken. Da kannst du dann innen drinne erstmal nichts Neues hervorholen. Das heißt, wir müssen schon weit vorher damit anfangen. Und um euch das ein bisschen deutlich zu machen, habe ich euch eine Illustration mitgebracht. Genau. Und ich habe auch einen Assistenten, der darf auch einmal nach vorne kommen. Gebt ihm mal einen fetten Applaus. Mein Lieber, komm an meine Rechte. Ganz kurze Frage, ja, an dich. Magst du Zitronen?
Ja.
Wenn ich diese Zitrone jetzt quetsche, guck mal, ich schneide, willst du sie einmal kurz aufschneiden? Dann kannst du dir dein Essen einmal selbst machen. Du, genau, super. Perfekt. Wenn ich diese Zitrone jetzt, die du so super geschnitten hast, sieht die nicht schön aus? Wenn ich die jetzt quetsche, was kommt dabei raus?
Zitronensaft.
Sag's nochmal für alle.
Zitronensaft.
Bist du dir wirklich sicher?
Ziemlich, ja.
Okay, lass uns das mal testen. Nachher glaubt uns sonst keiner. Ja? Supi. Willst du noch ein bisschen?
Mhm, gerne.
Okay, machen wir gleich. Super. Probier mal, mein Lieber, ob das auch wirklich Zitronensaft ist.
Ja.
Super. Also ist Zitronensaft. Einer schmeckt's. Perfekt. Hat geschmeckt?
Wunderbar. Ja.
Wollen wir noch ein bisschen machen? Du darfst mal ganz kurz mein Mikrofon so halten. Perfekt. Und wenn ich jetzt hier so ein schönes Klebeding habe, ja, und ein Bild von einem Apfel, seht ihr diesen schönen Apfel? Und ich klebe das jetzt vor diesem Zitronenstück, ja, dann müsste das doch eigentlich nach, hier seht ihr das auch, schön, ne? Dann müsste es doch eigentlich nach Apfelsaft schmecken, oder?
Sollte man meinen, ja.
Aber tut es auch, dass das nach Apfelsaft schmeckt?
Müssten wir ausprobieren.
Müssen wir ausprobieren, alles klar. Okay, also, eigentlich gehen wir jetzt davon aus, es schmeckt nach Apfelsaft, weil wir haben ja einen Apfel davor geklebt. Jetzt sieht es aus wie ein Apfel. Und jetzt quetschen wir das nochmal, setzen ein bisschen Druck darauf, auf diesen schönen Zitrapfel. Und dann lasst du gerne nochmal einen Schluck nehmen und uns sagen, nach was es schmeckt. Eine gute Saftverkostung. So, mein Lieber, die Verwirrung ist ein bisschen groß, aber nach was schmeckt es?
Immer noch Zitrone.
Immer noch Zitrone. Aha. Also entscheidet nicht das Aussehen unbedingt darüber, was daraus kommt, sondern was drin steckt, oder? Und ich glaube, genauso. Danke dir erstmal. Nicht das Aussehen entscheidet darüber, was rauskommt, wenn Druck draufkommt, sondern was drin steckt. Und genauso auch in unserem Leben, genauso auch in unserem Glauben, in Drucksituationen, in schweren Zeiten. Da kommt raus, da wird man sehen, was tief in uns drin ist, wovon wir uns gefüllt lassen haben. Ja? Es hilft nicht einfach nur eine christliche Maske aufzusetzen, sondern wir brauchen eine komplette Transformation hin zu Jesus. Deshalb ist die Frage, ist bei dir nur Christ drauf oder ist auch Christus drin? Steht bei dir nur Christ drauf oder ist auch Christus drin, dass er da wirklich was verändern kann in sein Leben? Und darf er auch was verändern in dein Leben? Lässt es zu, dass er Raum einnehmen darf, dass er dich füllen darf? Wisst ihr, wenn wir uns von Gott füllen lassen und ihnen Raum geben, dann wird man auch in Drucksituationen diese Freude und diese Hingabe spüren. Und dazu gibt es einen Vers in der Bibel und der heißt in 2. Korinther 3, Vers 18. Ich weiß, es ist in der Korinther, nee, in der Jakobus-Serie, aber ich muss da einfach kurz nochmal Korinther reinbringen. Auch wichtig. Steht auch im Neuen Testament, könnt ihr gerne nachlesen. Ja? Wir alle stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wider. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. In seiner Gegenwart, in Gottes Gegenwart, da werden wir verändert werden. Und wenn wir in dieser Gegenwart eintauchen, wenn wir in dieser Gegenwart sind und eine Beziehung anfangen aufzubauen mit ihm, dann wird ein Druck auf unser Leben kommen, nicht mehr Verzweiflung und nicht mehr Enttäuschung rauskommen, sondern Glaube, Liebe und Hoffnung. Und deshalb lasst uns ausrichten nach Gott, lasst uns zu ihm kommen in diesen Situationen, dass man das sieht, was wirklich in uns drinstecken sollte. Und dann können wir auch mit Freude darauf reagieren. Dann sind keine die Herausforderungen wie nichts mehr in unserem Leben, weil wir wissen, ey, das ist eine Chance, wo ich im Glauben wachsen darf. Das ist eine Chance, wo ich im Glauben vorangehen darf. Ja, und wir werden, wenn wir in diese Beziehung gehen, indem wir zum Beispiel beten und Bibel lesen, da werden wir Gott immer tiefer kennenlernen. Und dann wissen wir, dass er wirklich allmächtig ist, dass er wirklich gut ist. Und dazu schreibt Jakobus weiter, wir lesen auch nochmal Vers 2, bis 4, liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Ihr wisst doch, dass er durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird. Diese Standhaftigkeit soll in euren ganzen Leben ihre Wirkung entfalten, damit ihr in jeder Beziehung zu reifen und tadellosen Christen werdet, denen es an nichts fehlt. Weil wenn wir in diesem Gottvertrauen leben, weil wir Gott besser kennenlernen, und immer mehr merken, dass ihnen nichts so möglich ist, dann ist für uns auch eine schwierige Situation, jede Herausforderung ein Grund zur Freude. Weil dadurch wird es als Chance sehen, dass unser Glaube wachsen darf, dass unser Glaube vorankommt, dass er größer wird und mehr wird. Und ich habe euch zum Schluss noch mal eine Illustration mitgebracht, um das Ganze ein bisschen zu symbolisieren. Und dazu habe ich meinen Garten umgepflanzt. Ich habe den umpflanzen lassen, im Garten von jemand anderem. Und ich habe euch diese schönen Steine hier mitgebracht. Ja? Friedrich, wo bist du? Super, super. Seht ihr diese Steine? Ja? Diese Steine ist folgendes Problem oder kann folgendes sein. Diese Steine sollen die Herausforderungen in unserem Leben symbolisieren, wo wir täglich angefochten sind. Und jetzt kann es sein, dass dieser Stein entweder in dein Leben ein Stolperstein wird, der dich zu Fall bringt, oder es kann eine Stufe sein, durch der du wachsen darfst. So, jetzt funktioniert's. Musst du nur die richtige Seite finden. Es kann ein Stolperstein sein, der dich zu Fall bringt, oder es darf eine Stufe sein, durch der du wachsen darfst. Es kann ein Stolperstein sein, an den du dich aufregst, an den du frustriert bist, der dich runterbringt, der dich von Gott wegzieht, wo du nichts mehr mit ihm zu tun haben willst, wo du alles und jedem die Schuld gibst in dein Leben für das, was gerade schiefgelaufen ist. Du sagst, Gott, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben, weil du hast das zugelassen. Und es bringt dich zu Fall. Und es tut weh. Oder du kannst es als Stufe sehen. Du kannst es als Situation sehen, du kannst es als Erfahrungsschatz, deinen Erfahrungsschatz aufwerten lassen und dadurch im Glauben wachsen. Du kannst sagen, in herausfordernden Situationen, ich nehme das jetzt und ich will sehen, was will Gott mir vielleicht offenbaren in dieser Situation. Und ich will im Glauben wachsen und ich will das annehmen für mein Leben. Und du kannst es auch sehen, vielleicht musst du auch in Geduld wachsen in manchen Situationen, wo du in Geduld vielleicht mal aushalten. Auch da darfst du wachsen, auch da darfst du dich auf die neue Position stellen lassen. Vielleicht musst du auch an Weisheit wachsen. Vielleicht ist es gut, auch mal in Situationen zu verstehen. Ey, ich darf hier einen neuen Erfahrungsschatz haben und ich darf Leute mein Wissen, was ich daraus gezogen habe, weitergeben, die vielleicht in einer ähnlichen Situation stecken. Und darf ihnen Vorbild sein, darf ihnen Mut zusprechen, wie ich es daraus geschafft habe. Willst du, dass deine Herausforderungen im Leben ein Stolperstein sind? Oder willst du, dass sie eine Stufe sind, die dich zum Wachsen bringen? Wie willst du mit Herausforderungen umgehen? Wisst ihr, wenn wir anfangen, Gott zu vertrauen unser Vertrauen auf ihn zu setzen, dann werden wir in egal welche Situation wir auch immer stehen, Freude haben. Dann wird uns diese Freude nichts mehr rauben können, weil wir wissen, dass für uns ein Gott alles möglich ist. Und dann sind die ganzen Herausforderungen keine Stolpersteine mehr, die uns zu Fall bringen, sondern Stufen, die uns in unseren Glauben wachsen lassen. Und dann können wir uns freuen, weil wir wissen, ey, egal was passiert in meinem Leben, das ist eine Erfahrung, die ich wieder mache, die mich näher an Gott bringt. Das ist eine Erfahrung, wo ich Geduld lernen darf, aushalten. Boah, ich bin so schlecht in geduldig sein. Ich bin so schlecht in aushalten. Aber vielleicht will Gott dich genau da drin trainieren. Vielleicht hat Gott genau dafür, was du dich vorbereitet, wo du einfach mal ausharren musst, warten musst, bis der Durchbruch kommt. Wisst ihr, es macht uns nur noch stärker. Es führt uns an Jesus ran, weil wir ihn aus ganz neuen Facetten kennenlernen werden. Auf eine ganz neue Ebene wird es unser Glauben bringen. Aber es ist deine Entscheidung, wie du damit umgehen möchtest. Reagierst du mit Frust, Enttäuschung, wendest dich von Gott ab, gibst alles und jeden die Schuld? Oder fängst du an zu sagen, Jesus, ich sehe das als Chance? Das ist nicht immer schön. Freunde, ich habe es gerade vorhin schon mal gesagt. Wir müssen uns nicht freuen über diese Situation. Ja? Aber wir dürfen uns freuen über den Retter. Ja? Die Situation, das ist manchmal gar nicht schön zu reden. Aber trotzdem dürfen wir uns freuen über den Retter in dieser Situation, der einen Plan für unser Leben hat, der einen Ausweg sieht, wo wir keinen sehen und der uns da raushauen kann. Freunde, es gibt eine Hoffnung, diese Hoffnung hat einen Namen und dieser Name ist Jesus Christus. Und wir wollen jetzt in eine Gebetszeit gehen, wo wir genau das hinlegen möchten. Unsere Herausforderung. Ich weiß, wir alle sind herausgefordert, unterschiedlich, in so unterschiedlichen Situationen. Wir haben es vorhin schon mal erlebt, es sind so auch Standardthemen häufig. Es sind häufig Ehe und Beziehung, Freundschaften, es ist häufig der Job. Es sind Finanzen. Vielleicht bist du auch im Business und weißt nicht, wie es weitergeht. Es gibt so viele Dinge, wo wir herausgefordert sind, wo wir vielleicht keinen Ausweg mehr sehen und nicht wissen, Jesus, wie komme ich hier raus? Was kann ich tun? Da möchte ich dich einladen, begegne dir mit Freude. Sag, Jesus, hier bin ich. Ich öffne mein Herz. Und ich will hier erstmal durchhalten. Ich will dir neu lernen zu vertrauen, weil ich weiß, dir ist alles möglich. Dir ist alles möglich. Das heißt, mein Problem ist für dich wie nichts. Für dich ist es nicht schwer, meine Situation zu ändern, mich da rauszuholen. Deshalb will ich vertrauen, dass du einen Plan dahinter siehst. Und ich wachsen darf in diesen Situationen. Lass uns mal aufstehen. Und wir werden jetzt auch gleich hier das Gebetsteam links und rechts bereit haben, wo Leute stehen, die gerne für dich beten möchten. Wenn du merkst, ich bin in Situationen herausgefordert, ich schaffe das nicht alleine. Und vielleicht bist du auch gerade akut in einer herausfordernden Situation. Und dann ist es vielleicht schlecht, selbst zu beten, weil man keine Hoffnung und nichts Positives darin finden kann. Und dann ist es gut, mit anderen dafür zu beten, dass andere dafür einstehen, die für dich beten. Ja, weil das kann nochmal Zuspruch sein, dass sie eine neue Perspektive reinbringen. Und immer wieder kann ich es nur sagen, wir reden mit Gott, dem Schöpfer, den Himmel und der Erde. Den nicht so möglich ist. Und zu denen kommen wir und zu denen reden wir. Und diese Autorität hat uns gegeben, dass wir zu ihm kommen dürfen, um mit ihm zu sprechen und empfangen dürfen von ihm. Das, was er vorbereitet hat. Das heißt, wenn du in einer ausweglosen Situation bist, dann geh zum Gebetsteam, lass für dich beten, lass da Gottes Segen raussprechen. Und vielleicht gibt es ja auch sogar eine Offenbarung dafür, was Gott dir zeigen möchte. Und selbst wenn du gerade sagst, ey, alles ist super, alles ist tutti frutti, bei mir im Leben läuft es gut, ey, geh trotzdem hin, lass dich vorbereiten. Lass für dich beten, lass dich segnen, dass du diese Perspektive der Freude einnehmen kannst. Nochmal neu dein Glaubenslevel erweitern lässt, dass wirklich dieses Verständnis kommt. Mein Gott ist nicht so möglich. Und dann wollen wir Gott groß machen, wir wollen ihn anbeten und wir sollen singen, wie gut er ist. Und auch das kann Durchbrüche bringen. Deshalb lass uns nochmal eine Lobpreiszeit gehen und ihm die Ehre geben. Genau, Jesus, danke dir, dass du uns nicht alleine lässt. Danke, dass du immer noch die Kontrolle hast. Danke dir, dass unsere Situation dir nicht unbekannt ist, sondern du unsere Situation kennst. Jesus, danke, dass du schon längst einen Plan hast. Danke, dass du den Weg schon vorbereitet hast und wir ihn nur noch gehen müssen. Und Jesus, wir beten, dass wir geistig sehen können, dass du unsere Augen öffnest für das, was du siehst, wo du schon längst einen Ausweg vorbereitet hast. Jesus, hilf uns, dass wir das annehmen können dass wir das spüren und sehen dürfen, wo die Hilfe ist. Und Jesus, wir wollen uns über dich freuen, in egal welche Situation wir auch drinstecken. Wollen wir sagen, dass du gut bist. In unseren schönen Momenten, in unseren schönen Zeiten, aber auch wenn alles zerbricht, du bist derselbe, du bist gut. Und darauf wollen wir vertrauen. Und es ist so schlecht und es ist so dumm, wenn wir anfangen, dir den Rücken zu kehren. Weil manchmal bist du der einzige Ausweg. Manchmal bist du die einzige Hilfe. Und Jesus, deshalb wollen wir zu dir kommen in jeder Situation. Und wir wollen vertrauen, dass du einen guten Plan für unser Leben hast. Dass du uns formst, dass du uns wachsen lässt. Dass unser Glaube nur noch fester und unerschütterlicher wird. Und wir wollen es als Chance sehen. Wir wollen nicht schon wieder sagen, warum ich, Jesus? Sondern wir wollen es als Chance sehen, dass du was vorbereitet hast. Dass wir tiefer in der Verbindung zu dir kommen können, Jesus. Lass uns das einfach annehmen für unser Leben. Und sprich du durch uns, wo du Offenbarung für uns hast, was du vorbereitet hast, Jesus. Komm, lass uns Jesus groß machen.